Mein heutiger Gast, Harald Neuber. Herr Neuber, in Venezuela tobt ein heftiger Machtkampf. Erklären Sie uns mal, wer kämpft hier gegen wen?
Ja, im Grunde genommen kämpften die Regierung, die Chavisten, die seit Anfang 1999 an der Regierung sind in Venezuela, gegen eine Opposition, die sich aus einem relativ breiten Spektrum politischer Kräfte rekrutiert, von rechtspopulistischen Kräften bis zu der bürgerlichen linken sozialdemokratischen Parteien.
Wie kann es sein, dass von Rechtspopulisten bis hin zu bürgerlichen Linken gegen eine Regierung kämpfen, die sich selber auch sozialistisch nennt?
Das ist im Grunde genommen eine Situation, die hatten wir von Anfang an. Hugo Chavez hat immer eine Anekdote erzählt, die das relativ deutlich macht, diese Spaltung des Landes relativ deutlich macht. Er hat gesagt, als er gewählt wurde und im Präsidentenpalast dann saß, nach Amtsantritt, kam ein Vertreter des Unternehmerverbandes zu ihm ins Büro, sind zusammen Schreibtisch gegangen, haben ihm ein Blatt auf den Tisch gelegt und haben gesagt, Herr Präsident, das sind die Minister, die wir im Kabinett haben wollen. Und so ist es in Venezuela immer gelaufen. Die Oberschicht, die Oligarchie hat immer im Grunde genommen die Macht gehabt und die Parteien haben diese Interessen gewahrt. Und das war eben bis zur Wahl von Hugo Chavez. Hugo Chavez war ein Außenseiter. Er kam aus dem Militär, hat eine linke Politisierung hinter sich, die schon von im Jugendalter begonnen hatte. Und er war seit Jahrzehnten der erste Politiker, der außerhalb dieser etablierten Parteien Karriere gemacht hat und es dann bis in den Präsidentenpalast geschafft hat. Und diesen Außenseiter und diese Bewegung um ihn herum, die sich aus zivilen Bewegungen rekrutiert hat, Studentenbewegung, Arbeiterbewegung, die sozialen Bewegungen aus den Barrios, aus den armen Vierteln auf der einen Seite, aber auch das Militär auf der anderen Seite, das ist nie akzeptiert worden.
Von der Seite der Oligarchie.
Das ist richtig. Und das hat sich dann ja auch geäußert in einem Putschversuch im April 2002, in Sabotagekampagnen, in der Einsickerung von Paramilitärs aus Kolumbien, in den Teilstaaten, die an Kolumbien grenzen und zuletzt in gewalttätigen Protesten.
Welche Rolle spielt das Ausland in diesen ganzen Auseinandersetzungen?
Also die Parteien dieser Opposition sind zusammengeschlossen in einer Allianz, die nennt sich Tisch der Demokratischen Einheit, MUD. Und diese MUD-Allianz hat immer über gute Kontakte zum Ausland verfügt.
Zu wem?
Ja, zunächst zu den USA. Es gibt eine Politikerin, die ja zuletzt nicht mehr so eine große Rolle gespielt hat, Maria Corina Machado. Die hat unter der Bush-Regierung schon, also Bush Junior, gute Kontakte nach Washington unterhalten. Und es gibt ein Foto, das hat ihr, glaube ich, auch politisch ein bisschen das Genick gebrochen, auf dem sie sich mit George W. Bush hat ablichten lassen. Beide sehr freundschaftlich vereint, beide sitzen so nebeneinander auf Stühlen. Das ist ein typisches PR-Foto. Und das, glaube ich, das war dann ein bisschen too much, auch für Venezuela. Aber alle anderen Parteien, führenden Parteien dieser Allianz, haben immer so gute Kontakte nach Washington, zur Regierung und zu halbstaatlichen Institutionen wie USAID, dem National Endowment for Democracy und anderen unterhalten, aber durchaus auch nach Deutschland.
Wer ist hier da involviert?
Die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung zum Beispiel, die ein Büro in Caracas hat und die Opposition seit Jahren unterstützt. Diese Unterstützung funktioniert über Lehrgänge, über Einladungen nach Deutschland, über Networking. Aber wenn man sich diese jungen Politiker anguckt, die teilweise jetzt auch im Parlament sitzen, da werden wir gleich wahrscheinlich noch drauf zu sprechen kommen, zuletzt keine große Rolle mehr spielt, die sind sehr gut ausgebildet. Ich habe mir das mal Ende 2015 angesehen, also ich war dreimal Wahlbegleiter oder Wahlbeobachter in Venezuela und Ende 2015 ist die Nationalversammlung gewählt worden und bei der Wahl hat die Opposition gewonnen.
Das war das erste Mal, wo die Opposition den Wahlen gewonnen hat.
Es hat davor mal eine Niederlage, eine Abstimmung unter Chavez gegeben. Es war das erste Mal, dass die Opposition wirklich Sitze im Parlament, die Mehrheit gewonnen hat und wirklich politisch punkten konnte.
Seit wie vielen Jahren? Seit 15 Jahren?
Naja, seit 99.
Fast 20 Jahren haben die Opposition das erste Mal eine Wahl gewonnen.
Ja, aber unter dem Eindruck der schweren wirtschaftlichen Krise des Landes. Wir müssen ja sehen, dass das Einkommen des Landes sich maßgeblich aus Erdölexporten erwirtschaftet wird. Und
Venezuela ist das erdölreichste Land der Welt, sagt
so
man.
Wird ja gesagt, das ist immer so ein bisschen Nebelstocherei. Es ist ja immer die Rede von den nachgewiesenen und vermuteten Reserven. Mhm. Aber ja, es wird gemeinhin so gesagt. Mhm. Ich bin kein Erdölexperte. Ich kann nur das wiedergeben, was, ne, was in der Presse steht. So, wir haben gerade über die Wahl geredet und in dieser, bei dieser Wahlkampagne, kurz vor der Wahl, habe ich mir die Wahlkampagnen der Oppositionspolitiker vor Ort angucken können. Und da gab es einen jungen Abgeordneten, der davor in Berlin war, auf Einladung der Konrad-Adenauer-Stiftung, und der hat einen enorm guten Wahlkampf gemacht, sehr eloquent aufgetreten vom Wahllokal nach der Stimmabgabe, war ja umringt von Kamerateams und hat wirklich ein exzellentes Statement abgegeben. Da merkt man, das sind keine Amateurkräfte, die Leute sind ausgebildet.
Das heißt, ausländische Stiftungen bilden dort Funktionäre für politische Kampagnen, für politische Arbeit.
Klar, das wird ja auch teilweise offen gesagt.
Aber ist das schlimm? Dürfen die das nicht?
Naja, na klar dürfen die das. Die Frage ist immer nur, ob es andersrum auch funktionieren würde. Mhm. Ne? Also ich versuche da immer, also ich bin ein großer Kritiker des Eurozentrismus in den internationalen Beziehungen oder des Westzentrismus.
Was meinen Sie mit Eurozentrismus?
Oder ne, dass Stiftungen und politische Akteure in Deutschland davon ausgehen, den Ländern des Südens vorschreiben zu können, wie sie ihr wirtschaftliches, ihr politisches und ihr kulturelles System gestalten. Und das setzt sich ja über die politischen Lager hinweg. Also es reicht ja von christdemokratischen Kräften über die von der Rechten bis hin ins linke Lager, wo Akteure meinen können, dass jetzt Venezuela oder Kuba oder Bolivien, wenn wir in dieser Region bleiben, sagen können, wie sie sich zu entwickeln haben. Sehen Sie, in Bolivien und in Ecuador wird Erdöl auch gefördert und wird Erdgas gefördert. Es gibt im linken universitären Spektrum viele Akteure, die das ist so ein Schlagwort, das geprägt wurde, Neo-Extraktivismus ablehnen oder wirklich Kampagnen gegenführen und sagen, die Leute da unten, die dürfen kein Erdöl mehr fördern. Wo ich sage, naja, aber wenn die Mehrheit das will, wenn die Mehrheit die Ressourcen nutzen möchte, um eine soziale Entwicklung zu gewährleisten, dann ist das zunächst einmal die Entscheidung der Leute da unten. Was eben schwierig ist, weil diese Entscheidungsfindung wird eben auch beeinflusst.
Man kann es ja kritisieren aus ökologischen Aspekten, ja, weil oft ist es so, dass mit diesen Bergbauprojekten einfach riesige ökologische
Natürlich, natürlich. Und es gibt immer auch Diskussionen im Land, aber da ist eben wieder, und da beißt sich die Katze in den Schwanz, dass das Problem ist, diese Diskussion auch beeinflusst werden. Dann sind wir wieder bei den Stiftungen, bei NGOs, die dann vor Ort aktiv sind, die Leute einladen, da gibt es exponierte Vertreter der Kritiker der sogenannten Neo-Extraktivismus, die dann sowohl hier auf Foren auftreten, und zwar von der Rosa-Luxemburg-Stiftung über die Heinrich-Böll-Stiftung, über die Friedrich-Ebert-Stiftung, über die Naumann-Stiftung, die Adenauer-Stiftung bis zum Auswärtigen Amt und dort auftreten und das kritisieren. Und um mal das auf den Punkt zu bringen, wie gesagt, drehen wir es nur mal um. Wir haben Bergbau auch in die großen Quartiere in Nordrhein-Westfalen, in Garzweiler, wir haben in der Lausitz
Tagebau. Aber die werden Tagebau, auch kritisiert,
von derselben Stiftung. Werden auch kritisiert, aber die Frage ist, ob es andersrum möglich wäre. Also ist eine venezolanische Stiftung jetzt auf einmal, die Bergbaukritiker unterstützt und so, sowohl finanziell als auch logistisch Kurse anbietet oder aus Kuba diese Unterstützung käme. Und ich glaube, wir sind uns einig, dass dann hier die Hölle los wäre, wenn das passieren stimmt. Würde.
Aber kommen wir nochmal zurück. Der bolivarische Prozess begann ungefähr vor 20 Jahren. Was interessant ist vielleicht, Sie haben es ja gerade angesprochen, Hugo Chavez kam aus dem Militär und war jemand, der eher links, eher sozialistisch orientiert war. Das klingt aus dem europäischen Blick erstmal so ein bisschen nicht verständlich, wie ein Militärmensch, wie ein Offizier links oder sozialistisch sein soll.
Gibt ja, klar. Ja, man muss eben die Unterschiede sehen. Natürlich hat das Militär in Deutschland eine andere Rolle gespielt, wie wir wissen, als in Lateinamerika. In Lateinamerika ist das Militär eines der Kräfte, das die Unabhängigkeit gegen die Kolonialmächte durchgesetzt hat. Auch ja mit Unterstützung der Bauernschaft und später der Arbeiterschaft waren in Venezuela unter Zamora, Ezequiel Zamora und anderen waren es maßgeblich die Bauern, die gekämpft haben, wie auch in Kuba, die Mambises, die Guerilla, die frühen Guerilleros, die gegen die Spanier gekämpft haben. Und das ist eine komplett andere Rolle gewesen. Es ist übrigens nicht überall so. Also wenn wir uns ein Land wie Chile angucken.
Muss ich gerade sagen, es gab ja auch ganz andere Traditionen im Militär.
Natürlich, ja, Chile. In Chile gab es 1973 den Putsch gegen die gewählte sozialistische Regierung von Salvador Allende. Aber Chile ist auch ein Land, dessen Militär sich aus der Oberschicht rekrutiert hat und das von dem preußischen Militär ausgebildet wurde.
Von preußischen?
Von den Preußen, ja. Das sieht man teilweise an den Uniformen dort auch. Und es gibt ein Foto von einem aufstrebenden Militär, ich glaube aus den 60er, nee, das muss früher gewesen sein, 50er Jahren, der eine Zeitung, eine Nazi-Zeitung in der Hand hält, sich damit ablichten lässt. Und das war Augusto Pinochet, der dann 73 geputscht hat. Mhm. Also wir sehen, diese Traditionen waren in Chile andere als in Venezuela.
Also in Venezuela gibt es eine stärkere antikoloniale Tradition in der Armee.
Absolut, absolut. Mhm. Und Hugo Chavez hat diese Tradition auch gepflegt. Die Streitkräfte heißen ja auch bolivarische Streitkräfte heute, also in Anlehnung an Simon Bolívar, den großen Helden der Unabhängigkeitsbewegung in Lateinamerika, der bei Gabriel Garcia Marquez literarisch auch verarbeitet wurde, im Herbst des Patriarchen oder auch an anderer Stelle in der lateinamerikanischen Literatur und Kultur eine große Rolle spielt. Und das ist das Vorbild dieser neuen Streitkräfte. Und da sind wir wieder bei der aktuellen Politik, um vielleicht diesen Bogen mal zu spannen. Derzeit ist das Militär eine der Stützen dieses Prozesses, der in einer tiefen Krise steckt. Und das Problem der Opposition ist, dass sie ohne das Militär nichts verändern werden können in dem Land.
Aber wie kam es dazu? Als Chavez an die Macht kam, hat es ja sehr vieles an Sozialpolitik gegeben. Den Armen ist sehr viel geholfen worden. Und jede Wahl hat die bolivarische Bewegung gewinnen können. Es gab ja immer auch internationale Wahlbeobachter. Es gab quasi bestätigt auch von der Gegenseite, dass es keine Wahlfälschung gab.
Ja, vom Carter-Zentrum zum Beispiel, von James Carter, Jimmy Carter, der vor Ort war. Und ich glaube, von ihm stammt das Zitat, es sei das beste Wahlsystem auf der Welt. Und das ist tatsächlich beeindruckend, das Wahlsystem in Venezuela, weil die Stimme über Wahlmaschinen abgegeben wird, elektronisch dann gespeichert wird, auf zwei verschiedene Wege übertragen wird. Und dann bekommen nochmal die Wähler Zettel mit nach Hause, wo ihre Stimme draufsteht, wie sie abgestimmt haben. Und ein zweiter Zettel wird nochmal archiviert auf einer Rolle in dem Apparat. Also es ist ein
ziemlich fälschungsfreies System gewesen.
Genau. Was jetzt aber zuletzt auch bei der Wahl zur verfassungsgebenden Versammlung in Abrede gestellt wird.
Genau, da gab es jetzt zum ersten Mal, also kommen wir erstmal zurück. Ja. Chavez hat sozusagen, unter Chavez gab es viele Sozialprogramme. Man hat den Eindruck, dass die insbesondere die armeren Schichten der Bevölkerung massiv und aktiv hinter ihm stehen und dass er quasi jede Wahl auch gewinnen konnte. Das war ja ein bisschen auch ein Modell für einen demokratischen Weg zum Sozialismus, weil man Wahlen nicht scheut, wo man keine Angst davor hat, sondern sagt, wir machen Sozialprogramme, wir machen, gleichzeitig demokratisieren wir das Land mit Organisierung der Menschen von unten und Parlamentswahlen und offene Wahlen, die sozusagen allgemeine Wahlen stattgefunden werden. Jetzt aber ist sozusagen die Basis des Prozesses scheint zerbröckelt zu sein, weil zum ersten Mal, wie gesagt, Wahlen verloren gegangen sind, die Proteste so heftig waren wie, glaube ich, noch nie, mit über 100 Toten auch auf der Straße.
Also es hat aktuell, ich habe das heute nochmal nachgesehen, 127 Tote gegeben. Es hat aber schon mal Anfang 2014 eine Protestwelle der Opposition gegeben und damals sind 43 Menschen ums Leben gekommen. Übrigens in der Mehrheit Unbeteiligte, Mitglieder der Sicherheitskräfte. Es sind mehrere Personen, die für tatsächlich Chavisten waren oder für Chavisten gehalten wurden, bei lebendigem Leib angezündet worden.
Die sind ja auch auf der Straße, das kommt hier in der Presse
vor. Die sind auch auf der Straße, genau, das stimmt. Es gibt Beispielberichterstattung. Also ich lese in der Regel die großen öffentlich-rechtlichen Portale und wenn man sich dann tagesschau.de ansieht, da gibt ich erinnere mich da an einen Bericht nach großen Demonstrationen, in dem nur von dem Protestzug der Opposition die Rede war. Und ich wusste aber, dass das Regierungslager auch auf die Straße gegangen ist. Das kam aber überhaupt nicht vor uns. Das zieht sich so ein bisschen wie ein roter Faden auch durch die Berichterstattung. Und ich frage mich seit Jahren, muss ich Ihnen sagen, woran das liegt. Ich vermute, eine meiner Theorien ist, dass viele Kolleginnen und Kollegen einfach die großen Medien lesen in Lateinamerika. El Nacional, El Universal, die großen Tageszeitungen. Und das sind oppositionelle Zeitungen. Das sind konservative Blätter, die auch beim Putschversuch 2002 eine ganz klare Rolle eingenommen haben. Und wenn man nur
pro Putsch,
die haben Putsch mit organisiert. Pro Putsch, genau, ne? für den Putsch. Mhm. Und aber der Putschversuch ist ja gescheitert nach 48 Stunden. Chavez kam dann zurück. Und wenn man nur diese Blätter liest, dann hat man natürlich nur einen Ausschnitt aus der Realität. Das ist durchaus legitim. Ich zitiere diese Zeitungen auch und verlinke die in meinen Artikeln. Aber es ist eben nur ein Teil der Realität und der politischen Debatte. Und das muss man eben wissen. Und wie gesagt, es kam dann teilweise nur die eine Seite vor, nur die Oppositionsdemonstration. Und dann wurde immer gesagt, ja, die Opposition demonstriert in Venezuela. Und jetzt gibt's schon 80 Tote, jetzt gibt's schon 90 Tote, jetzt gibt's 100 Tote. Derjenige und diejenige, die es nicht wissen hier, die es nicht verfolgen, die ziehen natürlich den Rückschluss, es wird gegen die Regierung demonstriert und die Regierung erschießt die Leute. Und wenn man sich dann aber genau mal, wie gesagt, die Fälle ansieht, und es gibt diese Aufstellung im Internet, sowohl vom Menschenrechtsbeauftragten der Regierung oder ehemalige Menschenrechtsbeauftragten, der jetzt zum Generalstaatsanwalt ernannt wurde, als auch von der Generalstaatsanwaltschaft, als auch von Medien, die diese Aufstellung gemacht haben, erstellt haben, dann wird klar, dass das Bild ein anderes ist. Und es gab auch sind auch hier durch die Pressefälle gegangen von, wie gesagt, von Demonstranten, die bei lebendigem Leib mit Benzin überschüttend angezündet wurden. Und das ist ein Niveau der Gewalt, das wir aus Venezuela so bisher nicht kannten. Mhm. Es gibt gleichzeitig auch eine Paramilitarisierung der Proteste. Mhm.
Aber nochmal zurück. Ja. Was ist passiert, dass der Rückhalt der bolivarischen Bewegung geschwächt wurde?
Naja, zunächst hatte Hugo Chavez unglaublich viel Geld zur Verfügung. Der Ölpreis war teilweise über 100 US-Dollar und das hat Milliarden in die Kassen gespült, die einfach umverteilt werden konnten. Es wurden Sozialprogramme aufgebaut, die Mission Barrio Adentro, ein Ärzteprogramm, wurden so Hausmodule aufgebaut in den Barrios, in den Stadtvierteln, die man schon von Weitem sieht, weil die so eine ganz typische Architektur hatten. Das waren so achteckige Gebäude oder sind achteckige Gebäude aus rotem Backstein. Und da wussten die Leute, sind Ärzte drin, und zwar kubanische Ärzte.
Man hat praktisch mit dem Erdöleinnahmen viel Sozialprogramme finanziert.
Genau.
Und als diese Erdöleinnahmen nicht mehr da waren, ist die Basis weg.
Ja, damit haben sie das venezolanische Dilemma beschrieben. Mhm. Genau.
Aber muss man das nicht der Regierung von Chavez vorwerfen, dass sie sich komplett abhängig macht vom Erdöl? Hätten sie nicht die Möglichkeit gehabt, ich meine, die waren ja lang genug
dran. Nein, man muss der Regierung Chavez vorwerfen, dass sie sich nicht unabhängig gemacht hat vom Erdöl.
Unabhängig gemacht hat, genau.
Das ja, weil abhängig war das Land seit den 50er Jahren spätestens, seit, ich weiß nicht genau, wann der erste Pozo Petrolero, das erste Bohrloch gefunden wurde, ich glaube in den 30er Jahren in Venezuela. Und ab den 50er Jahren hat die große Bonanza eingesetzt, der große Erdölboom. Und das bedeutete, dass die übrige Industrie verfallen ist, weil natürlich die Währung auf einmal sehr stark war und niemand hat mehr die teuren venezolanischen Produkte aus der übrigen Industrie gekauft. Und es war auch schlichtweg genug Geld da, einfach alles zu importieren. Und das ist die Situation, die
das Land hatte. Sie waren ja lang genug dran. Die waren ja fast 20 Jahre dran. Man hätte ja in diesen 20 Jahren mit dem ganzen Einnahmen, die man aus Öl hatte, ja andere Wirtschaftszweige ja auch entwickeln
können. Das ist versucht worden. Das versuchen andere Staaten der Region auch. Zum Beispiel Ecuador unter dem jetzt abgetretenen Rafael Correa. Die haben das nach meinem Eindruck etwas besser auch geschafft. Mhm. In Venezuela wurde das auch immer versucht, aber es ist eben unglaublich schwer, das muss man entschuldigend dazu sagen, ich sehe dieses Verfehlen auch. Mhm. Allerdings bin ich auch kein Ökonom. Also ich sehe allerdings auch, dass es sehr schwer ist, diese Wertschöpfungsketten ins Land zu holen. Das ist eine Diskussion, die wir in anderen Bereichen auch haben, wenn es um die Wirtschaftspartnerschaftsabkommen, die sogenannten, das ist ein Euphemismus, diese Wirtschaftspartnerschaftsabkommen mit afrikanischen Staaten geht, da gibt es die Diskussion um die Wertschöpfungsketten auch, weil die afrikanischen Staaten sagen, hier werden die Rohstoffe außer Landes geschafft und bei uns bleibt überhaupt nichts, verarbeitet werden die und die Arbeitsplätze entstehen bei euch. Und dieses Problem haben natürlich die erdölexportierenden Staaten weltweit.
Der große Verdienst von Chavez war ja auch die quasi Verstaatlichung der Ölindustrie.
Ja.
Ja, dass das quasi sozusagen die Einnahmen überhaupt der Regierung und den Staat zur Verfügung standen und nicht irgendwelchen privaten Konzernen. Aber damit zog ja auch eine gewisse Korruptionsproblem in Venezuela. Davon berichten ja viele, nicht nur jetzt ausländische Agenten, sondern auch viele Aktivisten oder auch von vor Ort, dass eine enorme Korruption in diesem Staat gibt. Was kann man da machen? Was haben die was versucht?
Ja, die haben es versucht. Die haben die sogenannte Kontrollerie eingeführt, also eine Instanz, die sich ja aus den, ich glaube, aus den kommunalen Räten rekrutiert und die in die Betriebe gehen, um dort die Bücher sich anzugucken. Es hat verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Versuche gegeben, eine demokratische Korruptionskontrolle von unten aufzubauen. Hat bisher eben nicht, nach meinem Eindruck, nicht wirklich funktioniert. Das muss man auch dazu sagen.
Warum
Und
hat es
diese
nicht funktioniert?
Sind es das Problem ist, wenn es eine Kultur der Korruption gibt, dann ist das sehr schwer zu verändern, diese kulturellen Fragen. Das ist, ja, das schafft man wahrscheinlich nicht in ein, zwei Generationen. Ich möchte das auf einer anderen Ebene mal deutlich machen. Es gibt dieses chavistische Projekt war ja auf verschiedenen Ebenen, auch kulturell und emanzipatorisch, ein progressives Projekt, also auch was das Frauenbild angeht, was Familienbild angeht.
Bildungspolitik auch, ne? Haben die auch vieles versucht.
Sicherlich Bildungspolitik auch. Und ich war vor jetzt schon geraumer Zeit, es mag jetzt schon über 10 Jahre her sein, mal mit einer Gruppe Deutscher, die sich das angucken wollten dort. Und da sind wir in ein Barrio, in ein Abendviertel eingeladen worden. 23. Januar, das Viertel 23. Januar ist ein Viertel, das für eine starke Stadtguerilla, eine linke Stadtguerilla bekannt ist und in der Hand dieser Guerilla war und ist. Und die Bewohner dort, die organisierten Bewohner, haben uns also empfangen und haben da ein Fest ausgerichtet. Und als der Höhepunkt dieses Festes war, und wir waren also quasi, da kamen Genossen aus Deutschland, also politisch Gleichgesinnte. Und wir haben auch entsprechend politische Diskussionen geführt. Inmitten dieser Veranstaltung gab es als einer der Höhepunkte eine Modenschau, bei der 12-, 13-jährige Mädchen halbnackt über die Bühne gelaufen sind und irgendwelche Tops vorgeführt haben und alle Venezolaner haben applaudiert. Und den Europäern, die da waren, klappte die Kinnlade runter. Weil das natürlich etwas ist, was sie überhaupt nicht mit diesem Prozess assoziiert haben. Aber das zeigt, dass diese Prozesse nicht linear verlaufen.
Ist auch nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen und da fließt Milch von den Dächern, nur
Es
weil der
gibt
Sozialismus heißt. Ja.
große Widersprüche, sowohl was die wirtschaftliche Entwicklung angeht, als auch die kulturelle und ja, zuletzt auch die politische Entwicklung.
Wir müssen es ein bisschen über Venezuela hinaus, Lateinamerika anschauen. Lateinamerika hat ja sehr viel, für die gerade internationale Linke war das ja eine Region, die sehr viel Hoffnung gegeben hat in den letzten 10, 20 Jahren, weil es unglaublich starke soziale Bewegungen gab, die große Umwälzungen von unten versucht haben, das aber sogar die Regierungsebene erfasst hat. Wir haben ja eine Welle gehabt, so eine Art Domino-Effekt gehabt in Lateinamerika in den 90er und 2000er Jahren, wo ein Land nach dem anderen von linken, linkspopulistischen Regierungen übernommen worden ist, die sich von USA, von imperialen Einfluss losgesagt haben und demokratische, sozialere Politik versucht haben. Diese Welle scheint jetzt gebrochen zu sein. In einem Land nach, jetzt haben wir gerade einen anderen Dominoeffekt, dass mit Putschen, mit Wahlen überall wieder rechte Kräfte, oligarchische Kräfte, wie in Brasilien, wie in Argentinien, überall wieder die Rechten und die Oligarchen wieder an die Macht kommen und wieder unglaublichen neoliberalen Politik durchführen und wie erklären Sie sich das? Wieso ist diese Welle der linken Unabhängigkeitsbewegung gegen den Neoliberalismus am Scheitern?
Weil die Linke es nicht geschafft hat, in Lateinamerika mit dem kapitalistischen System und den Produktionsverhältnissen zu brechen. Es ist eine Frage von Revolution und Reform, eigentlich die Frage, die Linke schon seit Beginn, seit dem 18. Jahrhundert, also die moderne Linke, beschäftigt. Die Frage von Reform und Revolution. Also schaffe ich es, ein System wirklich von Grund auf zu verändern oder verteile ich eben nur die Erdöl? Gelder, die ins Land fließen. Und natürlich war es ein großer Verdienst, haben wir gerade darüber geredet, ein großes Verdienst von Chavez, diese Sozialprogramme aufzulegen, aber strukturell ist eben wenig verändert worden. Und es hat auch harte Kämpfe in Venezuela gegeben. Es sollte dieses parlamentarische System, dieses bürgerlich-parlamentarische System abgelöst werden durch ein Rätesystem. Es sind ja kommunale Räte gegründet worden, die gibt es auch noch. Räte, damit sich die Bevölkerung von unten organisiert, in den Stadtteilen, in den Kommunen und dann, so war die Idee zumindest, irgendwann auch mehr politische Macht bekommt. Aber da gab es erheblichen Widerstand aus dem etablierten System, aus dem bürgerlichen System und dem parlamentarischen System.
Kann man ein Rätesystem von oben initiieren?
Naja,
Es ist ein bisschen verwoben, ne?
der Fall von Venezuela scheint ja zu belegen, dass es nicht geklappt hat, wobei die Geschichte natürlich nicht zu Ende ist. Die aktuelle Krise ist auch nicht ausgemacht, wer sich da jetzt derzeit durchsetzen wird.
Aber Sie meinen, dass die Projekte in Lateinamerika nicht radikal genug waren? Also von Kirchner über Lula, über Chavez, Ihre Kritik, die waren zu moderat. Aber war nicht gerade das, was sie ein bisschen ausgemacht hat, dass sie eben nicht revolutionär daherkam, sondern versucht haben, demokratisch ein sozialeren, demokratischeren System und Politik
Natürlich, das
durchzusetzen?
ist ja auch ganz wichtig. Radikale Brüche bergen immer große Gefahren und gefährden auch Menschenleben, natürlich. Klar, also wenn es Revolutionen gibt, Kämpfe, Auseinanderbrechen des Staates, das ist immer die gefährlichere Variante. Aber nochmal zu den Prozessen zurück. Also der Erfolg der Linken war maßgeblich ein Ergebnis des sogenannten verlorenen Jahrzehnts der 80er Jahre in Lateinamerika. Ein Jahrzehnt, in dem neoliberale Politik und Konzepte von außen aufgezwungen wurden von IWF und Weltbank. Und die Erfolge der Linken und der bürgerlichen Linken in Lateinamerika waren ja eine Gegenbewegung dagegen. Und deswegen haben sich die Länder von Weltbank und IWF und den dahinterstehenden Staaten und politischen Akteuren distanziert. Sie haben eigene Strukturen aufgebaut mit der Bolivarischen Allianz für Amerika, ALBA, mit der Bank des Südens, eigene entwicklungspolitische Institute. Aber das Problem ist, dass diese Entwicklung nicht konsequent genug vorangetrieben wurde, sodass die Bank des Südens beispielsweise heute noch besteht, allerdings längst nicht die Rolle spielt, die viele sich von ihr erhofft haben.
Und zwar?
Eine wirkliche Alternative zu bilden zu den entwicklungspolitischen Instituten
Zu
und
IWF und
zu
Weltbank.
IW ja, gut, die würde ich jetzt nicht als
Ach
entwicklungspolitische
so, zu
Institute.
Entwicklungsmöglichen.
Ja, nee, aber es stimmt, es geht da schon in die
Generell
richtige Richtung.
andere Finanzierungsmöglichkeiten für Entwicklung.
Es sind ja Finanzinstitute, die Geld leihen, aber das eben konditionieren. Sagen, okay, ich gebe dir Geld, aber du musst dann auch die entsprechenden Strukturanpassungsmaßnahmen dafür durchführen. Und die Bank des Südens sollte dieses Dilemma gerade durchbrechen, hat es bislang aber nicht zur Genüge geschafft.
Jetzt ist Lateinamerika natürlich auch eine Region gewesen, das für die internationale Linke immer eine Art, ja, wie soll ich das sagen, nicht Projektionsfläche war, sondern eine Art Ort der Hoffnung, wo man auch sehr viel internationale Solidarität dort versucht
Im
hat zu
Zweifel.
organisieren, seit den 60ern, 70er Jahren immer sehr, sehr viel versucht hat, dort zu unterstützen. Was meinen Sie, was kann man heute machen, wenn man in Deutschland lebt und progressiven sozialen Kräften in Venezuela oder in Lateinamerika unterstützen will. Was kann man machen?
Also als Journalist sage ich da drauf, sich informieren und adäquate Informationen unterstützen.
Wo kann man sich denn gut informieren, außer Amerika 21?
Ja, das war das Stichwort. Also ich habe vor 10 Jahren ein Portal mitgegründet, das heißt Amerika 21. Das ist entstanden aus der Erkenntnis, dass vieles über Venezuela damals, hat uns vor allem motiviert, falsch berichtet wird oder gar nicht berichtet wird. Also wir waren damals 3 Kollegen und haben uns, wir kamen alle aus Venezuela und haben hier die Berichte gesehen und haben gesagt, okay, aber vieles, was wir da erlebt haben, viele Gespräche, die wir da geführt haben, vieles, was wir da gesehen haben, kommt hier ja gar nicht vor. Oder es wird einfach, ja, wie gesagt, falsch berichtet. Und dann haben wir gesagt, okay, wir gründen erstmal eine Seite, einen Blog erstmal, wo wir unsere Erfahrungen aufschreiben und die Sicht Lateinamerikas auf das Geschehen dort auf Deutsch präsentieren. Also gucken, was wird vor Ort geschrieben, wie sind die Meinungen vor Ort. Und die Intention war, das auf Deutsch in einem professionellen Rahmen zu präsentieren. Und offenbar war das ein Verlangen mehrerer Leute, denn diese Seite ist sehr gewachsen und jetzt haben wir ein 10-jähriges Jubiläum demnächst. Und es arbeiten jetzt mehrere Dutzend Kolleginnen und Kollegen in Europa und Lateinamerika für die Seite. Und es erscheinen mehrere Texte pro Tag, ist alles ein gewisser Aufwand, geschieht alles ehrenamtlich. Aber
Wir werden das hier unter dem Beitrag verlinken, dass unsere Zuschauer das natürlich auch anschauen können.
ja, um die Werbung bitte ich, genau.
Natürlich.
Nein, aber
Was gibt es
mal
sonst für
ernsthaft.
Quellen? Wo würden Sie sich informieren, wenn Sie sich informieren wollen über Lateinamerika?
Also ich informiere, ich spreche Spanisch, deswegen ist es für mich einfach. Ich kann.
Gibt es andere Sachen auf Deutsch oder Englisch?
Es gibt englische Portale auch natürlich.
Können Sie mal ein, zwei nennen?
Es gibt zum Beispiel, was Venezuela angeht, Venezuela Analysis. Das ist eine Seite, die von Kollegen auch aus den USA betrieben wird, die sich die das Geschehen in Venezuela vor allem ansehen. und beschreiben und verschiedene Lager und Meinungen auch zu Wort kommen lassen. Aber wie gesagt, dieses Informationsdilemma, das besteht nach wie vor sehr stark. Um ein aktuelles Beispiel zu nennen, es sind nach der Wahl zur verfassungsgebenden Versammlung, die Regierung in Venezuela wollte ja in dieser aktuellen Situation der Proteste den Befreiungsschlag erreichen und mit dieser verfassungsgebenden Versammlung die bestehenden Konflikte überwinden. Das ist nicht gelungen, weil die Opposition diese Wahl boykottiert hat und weil dann auch sofort Fälschungsvorwürfe laut wurden. Diese Wahl sei gefälscht worden, sei manipuliert worden. Das Ganze hat dann sofort Verbreitung gefunden über die großen Nachrichtenagenturen. Das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich habe mir mal die Pressemitteilung von dieser Firma, also das war dieser Vorwurf basierte auf der Pressemitteilung einer Firma, die seit über 10 Jahren die Software für diese Wahlapparate in Venezuela zur Verfügung stellt. Und in dieser Pressemitteilung, die habe ich mir angesehen und in dieser Pressemitteilung stand gar nichts drin, da war gar kein Argument drin. Also es stand drin, sie wissen mit Sicherheit, dass die Wahl manipuliert wurde. Und sie vermuten, dass die Differenz 1 Million Stimmen beträgt. Aber ein Beleg war dort nicht zu finden. Und das ist natürlich etwas, das erwarte ich von Journalisten, dass man das mal nachsieht. Also nicht, weil man jetzt etwas sucht aus einer ideologischen Motivation heraus, was diesen Vorwurf entkräftet, sondern man muss sich eben wirklich detailliert die Seiten angucken und die Argumente.
Ein Projekt aus Südamerika, ihre ja. Telesur, ne? Genau, um da eine alternative Medien
oder ja, das sind natürlich gleiche Ansätze und es gibt einige andere Projekte auch in Lateinamerika, auch Partnerportale von Amerika 21, Nodal, Noticias de America Latina von einem Kollegen Pedro Briega aus Argentinien, aus Buenos Aires, die eine ähnliche Linie verfolgen, die sagen, wir müssen uns wirklich auch die Informationen von Basisbewegungen, von sozialen Bewegungen ansehen und das transportieren, weil die Großen, also Pedro beispielsweise aus Buenos Aires sagt, das weiß ich, weil Kollegin gerade ein Interview mit ihm zum 10-jährigen Jubiläum von Amerika in 20 geführt haben und sie sprechen mit ihm darüber, der sagt, das Problem ist, dass die großen Medien ja Abonnements der Agenturen haben, also DPA, Agence France-Presse, Associated Press. Und wenn sie dann über das Geschehen in Lateinamerika reden oder berichten, dann wird auf dieses Material zurückgegriffen, was sie aber nicht machen. Eine Zeitung aus Buenos Aires nimmt keine Berichte einer Zeitung aus Lima oder aus Quito, benutzt primär keine Informationen von sozialen Bewegungen. Und das ist ein Ansatz. Unser Ansatz ist, dass wir, wie gesagt, die Originalquellen uns angucken und über die Berichte der Mainstream-Presse hinaus mehr ins Detail gehen. Das können wir auch tun, weil viele unserer Mitarbeiter, obwohl es ein ehrenamtliches Projekt ist, vor Ort sind, sich auskennen. Es sind ja Studenten beispielsweise, Mitarbeiter von NGOs, die haben detaillierte Kenntnisse des Geschehens vor Ort, während ARD und ZDF Kolleginnen und Kollegen machen auch bei aller Kritik, die ich auch in der Berichterstattung habe, gute Arbeit, aber die sitzen dann in Mexiko-Stadt oder in Buenos Aires oder in Rio de Janeiro und berichten von dort aus. Und da sage ich ihnen, es macht keinen Unterschied, wenn ich über eine Demonstration in Caracas von Rio aus berichte oder von Berlin. Dann kommt es darauf an, wie gut ich die Lage vor Ort kenne und wie gut meine Kontakte sind.
Herr Neuber, vielen Dank für den Einblick über die Lage in Venezuela. Bis zum nächsten Mal.